Für mich wird das Jahr 2020 selbstverständlich das Corona-Jahr bleiben oder so wird es mir in Erinnerung bleiben, aber es wird auch immer das Jahr sein, wo wir beide uns getraut haben, Women's Guide, so wie es heute ist, ins Leben zu rufen. Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren.
Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina und Angela von Women's Guide. Heute mit einer etwas anderen Folge. In der letzten Podcast-Episode dieses Jahres blicken wir auf unser Startjahr mit Women's Guide zurück und wollen gemeinsam nochmals Schlüsselmomente Revue passieren lassen und mit euch teilen, was wir in diesem Jahr gelernt haben und für uns mitgenommen haben. Genauso interessiert es uns auch, was du, liebe Zuhörerin, aus den Gesprächen mit unseren Gästen mitgenommen hast. Schreib uns doch deine schönste Women's Guide-Inspiration per E-Mail oder gleich als Kommentar auf Instagram. Wie schon gesagt, heute gibt es eine etwas andere Folge. Wir sind auch alleine hier, wir haben keinen Gast bei uns. Und ich werde Angela zu Beginn einige Fragen stellen und sie mir dann auch, um euch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Angela, die ganze Welt blickt auf ein sehr außergewöhnliches Jahr zurück. Wie war das Jahr 2020 für dich und wie hat Women's Guide das Jahr für dich speziell gemacht?
Ja, wie du gesagt hast, es war wirklich ein außergewöhnliches Jahr in vieler Hinsicht. Und auch für mich persönlich und beruflich war dieses Jahr wirklich sehr speziell. Und ich erinnere mich gut an den Lockdown im März, wie so ziemlich alle sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und für mich war das damals eine sehr entschleunigte Zeit, weil ich nicht mehr pendeln musste für die Arbeit. Viele soziale Verpflichtungen fielen auf einmal weg und man hatte ganz viel Zeit zur Verfügung und man konnte viele Hobbys, die man vorher gemacht hat, vielleicht nicht mehr machen, wie zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, aber auch ins Yoga. Und so hatte jeder etwas, worauf er verzichten musste. Aber für mich war das nicht so ein großer Verzicht, weil ich erinnerte mich dann oft an die Zeit, als ich in Bangladesch gelebt habe. Ich hatte dort die Möglichkeit, für das Schweizerische Rote Kreuz zu arbeiten und das war im Jahr 2016. Ich ging damals im November 2016 nach Bangladesch und kurz davor gab es in diesem Diplomatenviertel, wo ich dann hinzog, einen Anschlag auf Diplomaten und das führte dann dazu, dass danach die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Viertel sehr, sehr streng waren und ich eigentlich ein halbes Jahr nicht mehr vor die Haustür alleine gehen durfte und ich war da ganz alleine in einer Millionenstadt mit einer neuen Arbeit, in einer neuen Kultur und das war dann für mich wirklich einschränkend, weil ich war dann da quasi in meinem goldenen Käfig. Ich konnte auch nicht mehr selbst einkaufen gehen, ich konnte keine Freunde mehr treffen, das war ja bei uns alles noch möglich und so war das für mich vielleicht nicht ganz so schlimm wie für viele andere, für die diese Einschränkungen wirklich massiv waren. Und ich denke, man kann auch die Schweiz nicht mit einem Krisengebiet vergleichen, das ist mir auch bewusst. Und es hat mich natürlich schon auch betroffen gemacht, wie viele Leute darunter gelitten haben. Gerade ganze Familienstrukturen wurden wie auf den Kopf gestellt, weil plötzlich Homeschooling und Homeoffice und eigentlich ja, ist unsere Lebenssituation, unsere Wohnsituation nicht dafür ausgerichtet. Wir wohnen so, dass wir am Morgen aus dem Haus gehen und dann am Abend wieder nach Hause kommen und am Wochenende die Freizeit zu Hause verbringen. Und das hat sehr viele Familien auch vor die Herausforderung gestellt, die ganze Organisation umzukrempeln. Und ja, im schlimmsten Fall hat das eine oder andere dann eben auch zu häuslicher Gewalt geführt, leider, wie man oft gehört hat. Aber ich glaube, dieses Beispiel, das je nach Perspektive, wie man auf eine Situation blicken kann, verdeutlicht wirklich auch, so wie ich das Jahr erlebt habe, sehr ambivalent. Also auch die schwierigen Momente hatten ihre schönen Seiten. für gewisse Leute. Und so war das 2020 durchzogen. Und ich muss auch ehrlich sagen, eben am Anfang fand ich das sozusagen nicht schlimm. Aber ja, jetzt gegen Ende des Jahres verspüre ich schon auch diesen Corona-Blues. Es hält jetzt wirklich lang an. Man muss immer super flexibel sein, weiß nicht, ob man die Verabredung von nächster Woche überhaupt noch einhalten kann. Und Weihnachten ist sowieso sehr ungewiss. Und zu den schönen Sachen, ein bisschen weg von Corona, eben was hat Women's Guide in diesem Jahr für mich so speziell gemacht? Wir konnten, du, Romina und ich, nach langer Zeit, also langer Zeit, aber fast 3 Jahren, haben wir eine Idee, die wir hegten und immer weiterentwickelt haben, endlich umsetzen können und realisiert. Und das war sehr, sehr toll. Und ich glaube, wir hatten auch dann das Glück, wir hatten auf einmal sehr viel Zeit im Frühling und konnten diese Zeit dann sehr kreativ und ja, sehr energievoll für dieses Projekt einsetzen. Und wer weiß, ob wir so schnell vorangekommen wären, hätten wir diese Zeit nicht zur Verfügung gehabt. Und ich denke, das ist wirklich für mich ein Highlight. Und für mich wird das Jahr 2020 selbstverständlich das Corona-Jahr bleiben oder so wird es mir in Erinnerung bleiben, aber es wird auch immer das Jahr sein, wo wir beide uns getraut haben, Women's Guide, so wie es heute ist, ins Leben zu rufen.
Ja, das wird mir definitiv auch so gehen und ich hoffe, dass ich es dann schaffe, mit etwas zeitlichem Abstand das Jahr 2020 immer mehr nur als Women's Guide-Jahr und weniger als Corona-Jahr in Erinnerung zu behalten. Aber erzähl noch ein bisschen mehr, warum hat die Umsetzung der Idee des Projekts so lange gedauert?
Ja, das haben wir ja auch oft miteinander diskutiert oder manchmal habe ich mich auch gefragt, ja, wieso hat das jetzt diese 3 Jahre gebraucht? Ich glaube, eine Idee zu haben ist immer das eine, aber sie dann eben auch umzusetzen ist nochmal etwas ganz anderes. Das haben wir auch in unseren Podcast-Episoden schon oft gehört. Und vielleicht möchte ich auch noch mal zu dieser Idee zurückkommen. Also da kann ich auch insbesondere von mir sprechen. Die Idee, mit Frauen zusammenzuarbeiten und mich für diese zu engagieren und auch engagieren in diesem Sinne, dass Frauen ein selbstbestimmtes und gesundes Leben führen können, das war mir schon immer ein Anliegen und das vielleicht eben ganz unbewusst. Also das ist nicht so etwas, ich bin aufgestanden und plötzlich hatte ich diese Idee, vielleicht ein etwas privater Einblick in mein Leben. Ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter und meine Mama war eine richtige Powerfrau. Sie hat 100% gearbeitet und hatte natürlich auch Unterstützung von unseren Großeltern. Aber dennoch, sie musste viele Dinge im Alltag alleine managen. Sie war quasi Mutter und Vater in einer Person für mich und ja, hat auch diese verschiedenen Hüte und Rollen alle wahrgenommen. Von dem Zeitpunkt an, als sie alleine an Elterngespräche gehen musste, von sexueller Aufklärung über die Unterstützung bei der Studienwahl und ob ich ins Ausland gehen darf, über Fahrstunden, die sie mir gegeben hat oder eben die Hochzeitsrede, die sie halten musste. Und so hatte ich immer, schon immer als kleines Kind, hatte ich ein sehr starkes Frauenbild, ein sehr starkes Vorbild vor mir und das war für mich auch etwas ganz Natürliches oder auch etwas, ja, wie gesagt, ein Vorbild oder etwas Erstrebenswertes in diesem Sinne. Und so hat sich diese Idee wie auch über die Jahre immer verfestigt. Ich bin dann auch beruflich ein bisschen in das hineingerutscht. Ich hatte 4 Jahre dann in Projekten arbeiten können. Eben 2 davon war ich ja auch im Ausland tätig dafür und habe immer wieder mit Frauen- und Gesundheitsprojekten gearbeitet. Und als ich dann in Bangladesch war, eben 2016 bis 2018, war ich gleichzeitig dort, als eine der größten humanitären Katastrophen passierte. Es war damals die Flucht der Rohingyas von Myanmar nach Bangladesch. Das ist heute noch eine der größten humanitären Krisen, weil ca. 1 Million Flüchtlinge von Myanmar nun in Bangladesch in einem Flüchtlingslager gefangen sind. Und ja, das hat mich immer berührt, wie fest die Frauen dann auch exponiert sind. Und gleichzeitig hat sich die Idee aber auch gefestigt, weil ich war in Bangladesch und war in diesem Kontext mit dem Thema Frau konfrontiert, aber auch die humanitäre Branche ist sehr männerdominiert. Es hat viele alleinstehende Männer, die in dieser Branche arbeiten. Und du warst zu dieser Zeit gleichzeitig in Singapur, in einer anderen Welt, in der Bankenwelt unterwegs, die auch eher männerlastig ist. Und wir hatten zu dieser Zeit sehr viel Kontakt und uns auch ausgetauscht, wie es uns so geht im Berufsalltag, aber auch das Leben im Ausland. Und ja, wir haben immer wieder festgestellt, dass so diese Arbeitswelten, die sehr männerdominiert sind, dass wir gewisse Dinge einfach nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können oder gewisse Dinge uns auch geärgert haben, wieso das jetzt so ist und nicht so. Und ja, da wurde das Interesse an der Frage, was heißt es denn, Frau zu sein und authentisch und selbstbestimmt aufzutreten und was haben wir denn für Vorbilder in der Arbeitswelt und so weiter. Ja, und in dieser Zeit sind einfach viele Dinge zusammengekommen, also eben diese Erfahrungen, in diesen männerdominierten Welten zu arbeiten, diese Auseinandersetzung, die ich hatte, mit Frauen und Frauengesundheit in einem schwierigen Kontext zu arbeiten, dann aber auch kleine Dinge wie, dass ein Film herauskam von Petra Wolpe, das ist eine geniale Regisseurin und sie hat bei dem Film Die göttliche Ordnung Regie geführt und da geht es eben auch um das Frauenstimmrecht oder wie es eben zum Frauenstimmrecht in der Schweiz kam 1971 und dieser Film hat mich sehr bewegt, wo ich gedacht habe, wir sind ja noch wirklich gar nirgends und wir befinden uns ja inmitten von Europa und wir brüsten uns immer, wie weit entwickelt wir sind und das war dann für mich wie nicht mehr so vereinbar, wenn ich in anderen Kontexten arbeitete und da sah, wie viele Dinge eben viel fortschrittlicher sind und Frauen sich sehr aktiv für ihre Rechte einsetzten. Und so ist die Idee immer mehr und mehr gereift. Aber dann gab es so diesen Moment, wo die Idee so ganz klar werden ließ. Und ich hatte immer wieder Tagebuch geschrieben in Bangladesch und hatte mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was möchte ich die nächsten 10 Jahre denn machen und was ist mir wichtig. Und dabei hat sich eben herauskristallisiert, doch, ich möchte mit Frauen zusammenarbeiten, Frauen-Empowerment und Gesundheit. Habe das dann auch mal so niedergeschrieben, aber mehr so als Gedanke, als Wunsch. Ja, 2 Tage später hast du mich angerufen, Romina, und dich hat das Thema eben auch sehr beschäftigt in dieser Zeit. Und du meintest dann zu mir, ja, Angela, wir müssen jetzt etwas unternehmen, damit wir Frauen unterstützen können, mehr in ihr Potenzial zu kommen. Also ich finde das wirklich wichtig. Und ich fand das so lustig, weil ich dachte so, ja, das ist das, was ich ungefähr vor 2 Tagen in mein Tagebuch geschrieben habe. Also super, dann machen wir das. Und uns war es eben dann wichtig, wir wollten nicht ein herkömmliches oder ein weiteres Frauennetzwerk aufbauen, eine Art Business-Netzwerk, nicht weil wir diese nicht gut finden, wir finden diese sehr gut, aber wir denken einfach, es gibt schon viele davon und wir wollten uns viel breiter aufstellen, weil für uns das Thema Frau so vielfältig und facettenreich ist. Ja, deshalb haben wir dann auch unsere 3 Themenbereiche, Wohlbefinden, Berufung und Vorsorge, versucht zu kombinieren, damit auch diese Ganzheitlichkeit zum Ausdruck kommt. Ja, und nach diesem Telefonat war die Idee wirklich so auf dem Tisch ausgesprochen und ab diesem Zeitpunkt, das war eben 2017, haben wir dann an dieser Idee herumgefeilt. Das war so ein spannender Prozess, jetzt über diese 3 Jahre das immer weiter zu entwickeln und dann wieder zu verwerfen. Es war lustig, wir haben viel gelernt, wir haben viel recherchiert und ja, mit der Zeit nahm es dann einfach konkrete Reformen an und die Idee so weit gereift ist, dass es eben eine Plattform sein soll, die Frauen porträtiert, die authentisch sind und dass wir auch immer versuchen, in unseren Podcasts Wissen und Ideen und Inspirationen zu vermitteln, die wirklich hands-on sind, die wir denken, die kann man gebrauchen. Es ist sicher für jede etwas dabei und man kann sich diese Infos einfach kostenlos downloaden, weil uns ist es wichtig, dass dieser Zugang eben niederschwellig ist. Uns hat es auch immer gereizt, noch so ein bisschen Tabuthemen anzusprechen und nicht nur so die Wohlfühlthemen. Und so denke ich, dass ein schöner und spannender Mix zusammengekommen ist. Und wir ja daran arbeiten, wirklich auch neue Vorbilder zu schaffen für junge Frauen. Und die müssen nicht immer CEOs sein oder Politikerinnen, sondern das können wirklich auch Heldinnen des Alltags sein. Es geht wirklich darum, einfach authentische Frauen zu porträtieren. Und ich glaube, wären diese 3 Jahre nicht vergangen, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, so, solche Dinge müssen reifen und von einer Idee wirklich in die Umsetzung zu kommen. Ich glaube, das passiert einfach nicht von heute auf morgen. Vielleicht gibt es diese Ausnahmen, aber oft sind es ganz viele kleine Momente im Leben, die dann zu einer Entscheidung führen, etwas zu tun. Und der Prozess ist genauso wichtig wie das Resultat, das am Ende dabei herauskommt. Oder vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen?
Ich glaube, was noch vielleicht wichtig ist zu ergänzen, wir haben ja auch nebenher immer 100% gearbeitet. Ich hatte eine längere Pause, ich war dann aber reisen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie 3 Jahre lang von morgens bis abends an dieser Idee gefeilt hätten. Und ich glaube auch, für mich gehört der ganze Prozess dazu. Und für mich ist Women's Guide vor 3 Jahren irgendwo schon entstanden, halt in einer ganz anderen Form und in dem Sinne nicht öffentlich. Und ich glaube aber eben, wir sind die richtigen Phasen durchlaufen und haben unsere Hausaufgaben in Anführungs- und Schlusszeichen gemacht, die uns dann an den Punkt gebracht haben, wo wir gesagt haben, so möchten wir das mit anderen teilen. Und vielleicht noch so ein bisschen aus meinem Kontext, eben ich war lange bei einer Bank tätig, immer in der Finanzindustrie und ich hatte oft das Gefühl, dass etwas für Frauen gemacht wird, also gerade auch so Business-Seminare für Frauen und irgendwie war ich mal an ein Seminar geladen, auch nur für Frauen, das hieß Fit for Success. Also irgendwie Frauen muss man auch für den Erfolg vorbereiten, Männer, die können das einfach. Mich hat das dann immer so genervt, dass irgendwie da so ein Unterton dabei ist, dass Frauen extra Unterstützung brauchen. Und ich wollte immer etwas für Frauen tun, aber eben nicht daher kommen, dass die speziell etwas brauchen, sondern mehr auf diese Missstände, die es einfach gibt, objektiv aufmerksam machen und Frauen eben Hilfestellungen und Unterstützung an die Hand geben, nicht in diese Fallen zu tappen und sie nicht als Opfer zu bezeichnen, sondern sie eben in eine aktive Position zu versetzen, wie sie dem entgegnen können. Und da gibt es so diese klassischen Beispiele. Als junge Frau sitzt du in einem Meeting, hast vielleicht eine gute Idee und du wirst einfach so übergangen von den älteren Herren da drin und so 10 Minuten später sagt irgendein älterer Mann de facto genau das Gleiche, was du vorhin gesagt hast und alle applaudieren. Und du sitzt so da und denkst, komisch. Und ich glaube, ja, wenn man jung ist und vielleicht sogar frisch ab Studium, dann zum einen blickt man da vielleicht nicht ganz durch, zum anderen getraut man sich schon gar nicht, irgendetwas zu sagen. Und ich habe zig solche Situationen erlebt. Und mittlerweile, ja, finde ich, hat das Ganze auch einen gewissen Unterhaltungswert und ja, sagt sehr viel über das Gegenüber aus. Und das waren so für mich die Schlüsselmomente, wo ich gedacht habe, da möchte ich etwas dagegen tun. Dass diese Missstände angegangen werden und dass eben eine Frau einfach so sein kann, wie sie ist und sich im Business-Kontext, gerade auch in so männerdominierten Geschäften, nicht verstellen muss. Also all die Vorbilder oder Frauen in Führungspositionen, die ich erlebt habe, waren für mich eher Frauen, die einen männlichen Stil imitierten und ich konnte mich damit nicht identifizieren und ich wollte das nicht. Und ich finde es extrem wichtig, dass man als Frau authentisch sein kann und trotzdem erfolgreich und trotzdem führen kann. Und das schließt sich auch überhaupt nicht aus. Das schließt sich allerhöchstens aus, weil wir uns dieses Denken mitgegeben wird, dass Führung, dass ein Leader eben männlich ist. Der Mann wird einfach als das Kollektiv, als der Mensch gesehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da möglichst schnell davon wegkommen. So, das war für mich so immer der Beweggrund, etwas zu tun, was eben nicht so in die Frau noch mehr in diese Opferrolle bringt, sondern ihr Werkzeuge an die Hand zu geben oder die Augen zu öffnen, wo es vielleicht Umstände gibt, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte als Frau, damit sie eben wirklich einfach authentisch ihren Weg gehen kann.
Und ich glaube, das, was du sagst, das war genau der springende Punkt, weil was ich in Bangladesch erlebt habe, war, dass diese Frauen eben sehr selbstbestimmt, sehr würdevoll sich für sich selbst eingesetzt haben und bei ihnen viel mehr auf dem Spiel stand, als wenn man hier als Frau in der Schweiz lebt. Im Durchschnitt natürlich, es gibt immer auch Ausnahmen auch hier in der Schweiz und das hat mich fasziniert. Und einerseits, wie du sagst, das ist diese Opferrolle, in die man manchmal auch ein bisschen hineingedrückt wird. Aber ich denke, es ist auch auf eine gewisse Art eine Passivität, weil einfach der Wohlstand sehr hoch ist in der Schweiz und ich glaube, das hat uns gestört, weil wir immer wussten, wir können etwas machen, aber wir müssen etwas machen, weil einfach so ändert sich nichts. Mhm. Und das hat uns dann wirklich motiviert, loszulegen, weil man weiß sehr viel, wie du gesagt hast, man kann sehr viel für sich selber tun und man hat einfach dieses Leben, so viel wir wissen, und es wäre schade, das so passiv zu leben.
Absolut.
Und wir durften ja in dieser Zeit wirklich viele tolle Menschen interviewen und hatten spannende Themen recherchiert und uns damit auseinandergesetzt. Und Romina, mich würde interessieren, was hast du aus den Themen, die wir eben bisher thematisiert haben, für dich mitgenommen?
Das, was mir am meisten eingefahren ist, ist eben diese Vielfältigkeit der Lebensmodelle von Frauen zu sehen. Also ich glaube, keine Frau, die wir interviewt haben, arbeitet genau gleich viel in einer bezahlten Arbeit wie die andere. Die einen haben Kinder, die anderen nicht, die einen sind selbstständig, die anderen sind angestellt. Alles ist einfach komplett verschieden. Diese Vielfalt ist grenzenlos, was sicher zum Teil eine Herausforderung sein kann. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, diese vielen verschiedenen Rollen, die Frauen zukommen. Und ich glaube, das sind im Schnitt wirklich einfach mehr als Männer. Aber das bietet auch eine extreme Chance. Und schön, diese Vielfalt auch in meinem Umfeld zu sehen, also bei meinen Freundinnen. Und das motiviert mich auch immer wieder, mein eigenes Modell so zu leben, wie das für mich stimmt und auch immer mal wieder anzupassen. Und manchmal braucht das etwas Mut, manchmal braucht es etwas Zeit, vielleicht auch Anpassungen vorzunehmen. Aber ich glaube, das lohnt sich in jedem Fall immer, das einfach so zu machen, wie das für einen stimmt. Und dann gab es einige konkreten Themen, die mich extrem interessiert haben und ich extrem spannend fand. Also zum Beispiel die ganze Vorsorgethematik, die wir mit Desiree besprochen haben. Das war übrigens der Podcast, der am meisten von Anfang bis Ende komplett gehört wurde. Also das Thema scheint extrem zu interessieren. Und ich kann mich so gut an ein Feedback erinnern, das per E-Mail gekommen ist. Und da hat uns eine Frau Mitte 40 geschrieben, dass sie super findet, dass wir dieses Thema ansprechen, weil ebenso in ihrem Umfeld ihre Freundinnen, wenn es da um die Altersvorsorge geht, dann sprechen sie immer von Thomas und Markus, also sprich ihren Ehemännern. Und sie können das überhaupt nicht verstehen, wie man sich da einfach so auf den Mann verlassen könne. Schließlich wisse man auch, wie hoch die Scheidungsrate in der Schweiz ist. Ja, das fand ich extrem amüsant. Des Weiteren das ganze Themengebiet um die AHV, wie wichtig es ist, da keine Fehljahre zu haben, oder Frauen, die oft Teilzeit angestellt sind, wie wichtig es ist, eine Lösung für die Pensionskasse zu finden. Und ich finde das immer auch wieder unfassbar, dass einem das in der Schule niemand erzählt. Also Angela und ich haben die obligatorische Schule gemacht. Wir sind zur Kantonsschule oder an anderen Orten wird das auch Gymnasium genannt. Und das alles durchlaufen. Wir haben ein Studium gemacht und das hat uns niemand erzählt, wo da so ein bisschen die Tücken im System sind. Natürlich kann man sich darüber im Internet schlau machen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass einem wirklich sehr, sehr wichtige und alltagstaugliche Informationen irgendwie nicht gleich einfach präsentiert und gelehrt werden, wie dann andere Sachen, wo ich sagen muss, ja, habe ich jetzt eigentlich nie wirklich gebraucht in meinem Leben. Und dann aus einem ganz anderen Themengebiet hat mich extrem fasziniert, diese Superkräfte, die im Menstruationszyklus verborgen liegen. Da haben wir mit Fabia darüber gesprochen und zu diesem Podcast haben wir auch extrem viel positives Feedback bekommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen der Zeitgeist. Ich habe gerade kürzlich in den Medien zwei Zeitungsartikel gesehen, wo sie darüber sprechen, wie wichtig eben es ist, den Menstruationszyklus zu beachten bei Spitzensportlerinnen. Und Fabia hat ja da gesagt, eben, dass so die Frau am kommunikationsstärksten ist oder am überzeugendsten um die Tage, wenn sie ihren Eisprung hat. Und ich finde das spannend, oder? Wenn man sagt, ja, wenn man eine wichtige Präsentation hat oder ein wichtiges Gespräch, wie wichtig es ist, dass man sich vorbereitet. Aber wenn man das auch noch weiß und solche körperlichen Konditionen dann vielleicht auch noch optimal integrieren kann, wenn man den Termin wählen kann für ein solches Gespräch, finde ich das extrem spannend, wie da alles zusammenkommt. Und was ich auch wirklich für mich selber schon oft gemacht habe, wenn ich hätte kreativ sein sollen und es einfach nicht war, dass ich mir kurz überlegt habe, wo ich stehe im Zyklus und dann, wenn ich das verschieben konnte, auf den inneren Frühling, also so die Tage gleich nach der Periode verlegt habe. Und es funktioniert, es ist einfach so, dass es da mir zumindest viel einfacher fällt, kreativ zu sein. Und so kurz vor der Periode, im inneren Herbst, ist es dafür extrem viel einfacher, administrative Dinge zu erledigen, Sachen fertigzustellen. Und bei mir funktioniert das extrem gut und seit ich das weiß, nutze ich das wirklich für mich und finde es genial. Ja, und dann würde mich auch interessieren, was du, Angela, für dich mitgenommen hast.
Also, wenn ich an die Interviews zurückdenke, denke ich auch viel daran zurück, dass die Interviewpartnerinnen uns so unterstützt haben, einfach so, ja, ohne Gegenleistung sich bereit erklärt haben, mit uns ein Gespräch zu führen und ihr Wissen zu teilen. Ein Highlight war natürlich auch das Zita Küng, einer unserer allerersten Interviewgäste, wirklich ganz am Anfang einfach zugesagt hatte. Da hatten wir noch keine Website. Und sie hat einfach gefunden, ja, klar, da mache ich mit, solange es Spaß macht. Genau so hat sie es gesagt. Und das ist wirklich so für mich ein Learning, wo ich sage, hey, man muss sich einfach getrauen, wenn man etwas möchte. Man kann einfach danach fragen. Und oft bekommt man dann noch viel mehr, als man sich eigentlich hätte erträumen können. Und man sollte seinen Wunsch nicht schon begraben, bevor man es überhaupt probiert hat. Nochmal zurück zu Zita. Mich hat ihre Energie und Positivität einfach sehr beeindruckt und wie sie sich schon so lange für die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Schweiz einsetzt. Und das auf eine sehr faktenbasierte, nüchterne und auch so lustvolle Art. Sie ist überhaupt nicht frustriert oder irgendwie möchte einem von etwas überzeugen, sondern sie ist sehr klar und das überzeugt mich einfach. Ich höre ihr gerne zu und finde es einfach spannend und auch, ja, sie hat sich so fest mit diesem Thema auseinandergesetzt und kann ganz viele lösungsorientierte Möglichkeiten aufzeigen, wie man eben noch näher an diese Gleichberechtigung herankommt. Und da geht mir zum Beispiel eine Zahl nicht mehr aus dem Kopf, das ist 1988. Ungefähr vor 32 Jahren wurde das neue Eherecht in der Schweiz eingeführt. Übrigens glaube ich nur dank unserer ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp. Ohne sie wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und bis dahin muss man sich vorstellen, durfte der Ehemann darüber bestimmen, ob die Frau überhaupt arbeiten gehen darf. Und das ist für uns total absurd, aber für mich so wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern, dass das noch nicht so lange her ist und ich so dankbar bin, dass sich so viele Frauen dafür eingesetzt haben, dafür gekämpft haben. Ja, vielleicht auch Frauen, mit denen ich nicht auf einer Wellenlänge bin, aber die haben sich dafür eingesetzt, dass ich heute ganz alleine entscheiden kann, ob ich verheiratet bin oder nicht, was ich machen möchte, wo ich arbeiten möchte. Und das ist für mich pure Freiheit und auch ein Stückchen Glück. Und dann auch etwas, was mir sehr geblieben ist von Zita, ist dieser Unconscious Bias. Romina hat das vorher angesprochen. Diese unbewusste Verzerrung, dass wir Frauen teilweise eben anders wahrgenommen werden und dann möchten wir uns quasi als Mann verhalten. Ja, was dann manchmal gut ankommt, manchmal vielleicht weniger gut. Aber das Ding ist auch, dass wir wirklich einen gewissen Verzerrungseffekt unterliegen sind, dass Frauen anders wahrgenommen werden in gewissen Kontexten als Männer. Und dass wir dem ausgeliefert sind, also das beste Beispiel, über das wir auch schon, glaube ich, gesprochen haben und in einem tollen Buch ist, das Iris Bonnet verfasst hat, What Works, ist auch auf unserer Webseite zu finden, dass man begonnen hat, bei Orchestern die Teilnehmer hinter einem Vorhang auszusuchen. Man hat nicht mehr gesehen, wer da spielt. Man hat sogar noch einen Teppich ausgelegt, dass man nicht hörte, sind das Frauen- oder Männerschuhe, damit man ganz neutral entscheiden konnte, einfach nur aufgrund der Beherrschung des Instruments, möchten wir diese Person für das Orchester haben oder nicht. Und nur so konnte die Frauenquote gesteigert werden. Und mit solchen Verzerrungseffekten, wenn man weiß, wir unbewusst entscheiden wir uns immer wieder für den Mann, weil wir das Gefühl haben, weil wir sind so sozialisiert, dass der Mann das besser kann. In gewissen Fällen mag das so sein, aber nicht einfach so. Also, dass man da gewisse Dinge anpassen kann, eben jetzt beim Orchester mit dem Vorhang, aber es gibt ganz viele andere Dinge, in Unternehmen eben auch Frauenbilder aufhängen, dass man Vorbilder als junge Frau hat, dass man weiß, ich kann in eine Position kommen, dass man auch diese Schwesterlichkeit in der Arbeitswelt praktiziert, die Zita auch immer wieder genannt hat, dass man andere Frauen lobt für das, was sie machen und sich nicht noch gegenseitig das Bein stellt, und man muss dafür auch nicht gut befreundet sein. Man kann da eine sehr professionelle Beziehung führen, und das habe ich so für mich mitgenommen und versuche das immer wieder in den Alltag zu integrieren. Und dann hat mich auch sehr berührt das Interview mit Sibyl Stillhart, weil das auch wieder in die Richtung geht, die du gesagt hast, oder sie hatte so das Gefühl, dass sie die männliche Karriere einschlagen muss, weil das war Emanzipation zu ihrer Zeit, und hat sich so verbogen, hat ihre Kinder aus ihrer Sicht retrospektiv viel zu früh in die Krippe abgegeben. Es war eigentlich ein schlimmes Gefühl, aber nur damit sie beweisen konnte, ich kann auch arbeiten als Mutter. Und dass man sich so verbeugen muss, weil das System so familienunfreundlich ist, das fand ich einfach bedenklich. Und hier muss ich sagen, ist einfach leider immer noch nicht viel gegangen, und da gibt es wirklich noch eine Lücke zu schließen. Und ich finde es absurd, dass wir das Gefühl haben in der Schweiz, wir können uns das leisten, so viel gut ausgebildete, motivierte Frauen nicht arbeiten zu lassen auf dem Niveau, auf dem sie arbeiten können. Und sie hat dazu ein tolles Buch verfasst und diesen ganzen Diskurs, wie das eben auch passiert ist, dass die Frau plötzlich in eine so abgewertete Rolle hineinkommt und die Gratisarbeit zu Hause macht, die so wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und ja, das Buch ist einfach sehr lesenswert und hat wirklich sehr viele Augenöffner auch dabei.
Ja, wenn du so erzählst, kommt mir auch noch so ein Aha-Erlebnis in den Sinn. Und zwar geht es da auch um diese Unconscious Bias oder die Rollenbilder. Kürzlich war mein 5-jähriger Cousin bei uns zu Besuch und mein Freund hat gekocht. Und irgendwann, wir haben aber schon fertig gegessen, sagt der Kleine zu ihm, bist du eine Frau? Und wir haben das alle im Moment gar nicht so richtig verstanden. Und dann sagt mein Freund, nein, wieso? Ja, du hast doch heute gekocht. Und ich war so baff und ich konnte nichts sagen. Und ja, meine Tante kocht meistens, mein Onkel kocht zum Teil auch. Aber ich glaube, da spielt auch viel mehr rein, dass er in seinem Leben, er geht zur Krippe, er ist bei anderen Leuten zu Hause, einfach viel öfter die Frau kochen sieht und für ihn das doch eher Seltenheitswert hat, dass ein Mann kocht. Und mit knapp 5 Jahren ist dieses Rollenbild schon so geprägt, dass ihm das auffällt und dass er eine Frage stellt. Und das hat mir wirklich nochmal so zu denken gegeben. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenherausforderung ans Elternsein heutzutage, wenn man diesen Rollenbildern etwas Abhilfe schaffen möchte, dass man sich da selber wirklich immer wieder bewusst machen muss, wo man selber diese blinden Flecken hat und dann dem aktiv entgegensteuern. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, und auch wenn ich da sehr zuversichtlich bin, glaube ich, braucht das doch einfach extrem viel Zeit. Genau, wir haben jetzt viel von Inhalt gesprochen, von unseren Podcasts. Wir freuen uns dann auch von dir, liebe Zuhörerin, zu hören, was dich so inspiriert hat. Und vielleicht, um langsam zu einem Schluss zu kommen, noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wo wir überall Podcasts aufgenommen haben. Also wir haben extrem viele Leute getroffen, aber wir haben die auch an so verschiedenen Orten und Räumlichkeiten getroffen. Angela, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, wir sind in einem großen Teil der deutschsprachigen Schweiz gereist, vom Wallis über Bern, Basel bis Luzern. Und dann ging es natürlich auch in unseren Heimatkanton, in den schönen Thurgau. Und jetzt sitzen wir einmal mehr in unserem Büro an der Zürcher Bahnhofstraße. Nein, wäre natürlich schön, wäre das unser Büro. Das gehört einem guten Freund von uns, der uns das öfters für Podcast-Aufnahmen zur Verfügung stellt.
Genau, wir waren in Ferienchalets, wir waren bei Interviewpartnerinnen zu Hause. Einmal mussten wir sogar einen Podcast im Schlafzimmer aufnehmen, weil das Wohnzimmer einfach zu fest gehalten hat. Also ganz nach Angies Motto, nothing can stop me now, haben wir das immer irgendwie möglich gemacht. Und was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, Angie, Wobei kann man dich im Jahr 2021 nicht stoppen? Worauf freust du dich? Was sind deine Ziele? Vielleicht auch privat, aber auch mit Women's Guide.
Lustig, wie du das sagst, wo man mich nicht stoppen kann. Ja, ich glaube, auch mich kann das Coronavirus stoppen und auch das nächste Jahr ist leider immer noch ein bisschen ungewiss. Aber mich erwarten in vielerlei Hinsicht viele Highlights im nächsten Jahr und eines davon ist sicher das 50. Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Und wir werden da über Women's Guide sicher noch mehr dazu berichten und wir freuen uns jetzt schon auch auf tolle Interviewgäste rund um dieses Thema. Und für mich ist dieses Jubiläum so wichtig, weil ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Schweizer Demokratie aus meiner Sicht, weil ich glaube, eigentlich dürften wir uns gar nicht Demokratie nennen bis zu diesem Zeitpunkt, weil die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen durfte. Und das müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen, finde ich persönlich, weil das ist auch so etwas, wie Romina vorhin gesagt hat, die Geschichte der Frau findet praktisch keinen Einzug in die Geschichtslektionen in der Schule. Das ist etwas, das kaum thematisiert wird. Und eben, ich freue mich natürlich insbesondere auf tolle Begegnungen mit Interviewgästen und aufs Recherchieren zu neuen Themen und vor allem auf die Zusammenarbeit mit dir, Romina. Und mein Ziel oder wo man mich nicht stoppen kann, ist unsere Plattform noch bekannter zu machen und ganz viele Frauen zu inspirieren, wirklich ihren Weg einfach authentisch und selbstbestimmt zu gehen. Und ich habe für mich selbst unglaublich viel Mut gebraucht, das weiß man vielleicht nicht so oder spürt das manchmal nicht so, aber diesen Schritt zu machen mit diesem Podcast und das Ganze mit der Öffentlichkeit zu teilen, ich brauchte so viel Mut dafür und ich möchte aber noch mutiger sein, weil ich finde, es hat sich echt gelohnt und so Mut, das ist so das Stichwort für das nächste Jahr und ich hoffe eben auch, dass ich dadurch andere Frauen inspirieren kann. Und was sind deine Ziele, Romina, für das nächste Jahr?
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das Jahr 2020 als Startjahr für Women's Guide mir in Erinnerung bleibt. Und natürlich im 2021 geht es auch mir um die Weiterentwicklung dieser Plattform. Und was ich richtig cool finde, dass wir ziemlich schnell schon nach dem Anfang sehr viele kleine Anpassungen gemacht haben und immer wieder so die Weichen ein bisschen neu gestellt, wie das heute im Projektmanagement ja so modern ist. Ganz agile sind wir unterwegs. Das möchte ich auf jeden Fall im 2021 beibehalten. Wir freuen uns auch extrem, wenn Themen von euch, also liebe Zuhörerinnen, kommen. Uns ist es wichtig, auch Themen zu thematisieren, die für euch wichtig sind. Und da sind wir eben, wie gesagt, auch sehr flexibel, das aufzunehmen. Und dann habe ich natürlich einige Interviewpartnerinnen im Kopf, die ich extrem gerne interviewen würde. Und was mir im Moment ein bisschen fehlt, ist das Reisen, weil das Reisen hat mir immer die letzten Jahre so das Gefühl von purer Freiheit gegeben. Und mein Ziel ist es für 2021, weil ich auch das Gefühl habe, dass die großen Sprünge vielleicht noch nicht so einfach und so schnell möglich sind, dieses Gefühl von Freiheit und spontan sein im so alltäglichen Tun ein bisschen noch mehr zu integrieren und freier zu werden in meinen Entscheidungen und eben was sich für mich richtig anfühlt und eben mein Modell weiter zu entwickeln und zu leben. Genau, so viel von mir, von uns für dieses Jahr. Wir hoffen, dass dir auch diese etwas andere Folge gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns aus dem Jahr 2020 und wir sind Anfang Januar zurück mit einem super erfrischenden Thema, wie ich finde. Und zwar geht es dabei um die passende Garderobe, worauf man achten sollte, um immer wieder ein passendes Outfit zur Hand zu haben. Passend zum Anlass, aber auch passend zu einem selbst, eben diese Authentizität auch hier wieder, dass man sich so richtig wohlfühlt in der eigenen Haut. Dann, glaube ich, bleibt uns nur noch, uns bei dir, liebe Zuhörerin, zu bedanken. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir wünschen dir und deinen Liebsten von Herzen ganz, ganz frohe Festtage. Wir hoffen alle, dass wir die Weihnachtsfeiertage im Rahmen unserer Familie oder mit Freunden so feiern können, wie wir uns das wünschen. trotz der etwas erschwerten Bedingungen und dann fürs neue Jahr nur das Allerbeste. Wir sind dir extrem dankbar für die Unterstützung, die wir bisher erfahren durften und hoffen auch auf weitere Unterstützung im Jahr 2021. Gerne wie immer Feedback entweder per E-Mail auf info@womensguide.ch oder dann via Social Media. Auf Instagram findest du uns auf womensguide.switzerland und bei Facebook und LinkedIn unter womensguide. Vielen, vielen lieben Dank, alles, alles Gute, einen guten Jahresendspurt und bis bald im neuen Jahr. In diesem Sinne, stay inspired and connected.